Willkommen bei Funkstergebabbel, dem Podcast, der Funkstadt auf den Punkt bringt. Hier gibt's aktuelle News, spannende Veranstaltungstipps und knackige Einblicke in Politik und deren Zusammenhänge. Verständlich, direkt und mit einer Prise hessischem Charme. Also, Ohren auf und los geht's.
Herzlich willkommen zur mittlerweile schon 5. Folge von Funkstergebabbel. Wir sind heute wieder in vertrauter Runde zusammen und haben wieder einen Gast und einen ganz prominenten Gast heute, den Schauspieler, Kabarettisten, Regisseur und Kulturdezernenten der Stadt Funkstadt, Hans-Joachim Heist. Herzlich willkommen.
Hallo, freue mich.
Hallo.
Habe ich was vergessen von den Berufsbezeichnungen?
Oh, ganz viel. Vater, Ehemann. Was ja auch sehr wichtig ist.
Ja, schön, dass du da bist. Warst du denn schon mal in einem Podcast zu Gast? Oder hörst du viele Podcasts?
Ich im Auto, wenn ich unterwegs bin, hin und wieder. Ich war schon in einigen Podcasts zu Gast. Das ist halt, das bleibt nicht aus. Wenn man bekannt ist, dann wird man doch hin und wieder zum Podcast eingeladen. Aber ich finde es immer ganz spannend, ich finde es immer ganz interessant, die Gespräche, die sich da entwickeln.
Ja, genau. Wir freuen uns auch drauf. Wir wollen auch heute den Fokus ein bisschen auf das Thema Kultur und Kultur in Funkstadt legen. Da bist du ja auch der ideale Gast als Kulturdezernent oder als Kulturbeauftragter vom Magistrat.
Dezernent ist ein bisschen hoch da.
Genau. Aber gut, wir steigern uns. Genau. Aber eine Frage vorweg. Jetzt hast du schon auf so vielen Bühnen gestanden, hast Auftritte, Fernsehstudios und alles. Warum wolltest du noch einen draufsetzen und bist in die Funkstädter Kommunalpolitik gegangen?
Das ist eigentlich ganz einfach. Ich war ja schon mal in der Funkstädter Kommunalpolitik. Ich war schon mal 2,5 Jahre in der Stadtversammlung, konnte dann aber leider nicht mehr an allen Sitzungen teilnehmen, weil meine Termine beruflich halt doch überhand genommen haben. Ich war deutschlandweit unterwegs, was ich immer noch bin, und musste dann halt einsehen, das bringt nichts mehr, wenn ich die Hälfte der Zeit nicht da sein kann bei den Stadtverordnetenversammlungen. Es kommt ja hin und wieder auch auf jede Stimme an, das weißt du genauso gut. Und dann habe ich einfach mein Mandat niedergelegt. Und bei der letzten Kommunalwahl war es einfach so, dass halt Corona gerade war. Und da war man halt auch nicht auf den Bühnen unterwegs, weil da sehr wenig passierte. Und dann habe ich gedacht, okay, das heißt, ich wurde gefragt, ob ich wieder auf die Liste gehen möchte. Und da habe ich jetzt gesagt, ach nee, eigentlich lieber nicht. Ich weiß nicht, wie sich jetzt nach Corona das alles wieder entwickelt. Und dann habe ich drüber nachgedacht, jo, gut, hast jetzt ein bisschen Zeit. Und dann wurde gesagt, ganz hinten, auf der Liste. Dann so, naja, habe ich gesagt, okay, dann war ich dann doch auf der Liste Platz 3. Und ja, wie es dann so kam, wurde ich also dann auch ganz nach Kumulieren, Panaschieren, ganz nach vorne gewählt. Und nun hatte ich also dann jede Menge Stimmen, was sicherlich auch dem geschuldet war, dass ich halt auch bekannt war in Funkstadt durch meine Fernseharbeit und meine Theaterarbeit. Ja, und dann war es soweit, dass ich gesagt habe, also jetzt kannst du nicht den Rückzieher machen. Jetzt kannst du nicht sagen, April, ich habe zwar zur Wahl gestanden, aber ich habe gar keine Zeit. Und habe ich gesagt, gut, aber nicht in die Stadtverordnetenversammlung, das nimmt mir noch mehr Zeit weg. Da muss ich in die Ausschüsse und muss dieses, jenes. Und da habe ich gesagt, wenn, dann eventuell als Stadtrat. Ne? Und so kam das dann auch. Habe aber da auch nicht bedacht, dass auch dieses Amt sehr viel Zeit kostet. Und ja, damals habe ich gesagt, in die Kommunalpolitik zu gehen. Ich rede zu lang, gell? Wollt ihr nicht eine Zwischenfrage stellen?
Noch nicht. Die Uhr tickt, aber...
Ich habe einfach gesagt, immer nur meckern, immer nur das Maul aufreißen über Dinge, die nicht funktionieren, das kannst du auch nicht mehr machen. Also wenn, dann musst du mit mit gestalten und musst auch mal in den sauren Apfel beißen und musst hier sagen, hier, ich will auch etwas erreichen. Und ich habe natürlich festgestellt, dass Kommunalpolitik ganz wichtig ist. Mit Politik beschäftige ich mich ja schon seit ewigen Zeiten, seit meiner Jugend. Und ich habe festgestellt, dass man innerhalb der Politik, innerhalb der Kommunalpolitik, wenn man da tätig wird, lernt, wie Demokratie funktioniert und auch lernt, dass man, wenn man keine absolute Mehrheit hat, eben auch Kompromisse machen muss. Das gehört zum politischen Geschehen dazu. Und ich habe auch gelernt, was ja viele doch lernen sollten, dass man also Parteipolitik innerhalb der kommunalen Politik eventuell ein bisschen vernachlässigen sollten. Da geht es eigentlich in der Kommunalpolitik mehr um die Sache, um das, was man durchsetzen kann. Also da sollte man die Parteipolitik ein bisschen außen vor lassen. Nicht ganz, das ist klar, es bewerben sich ja Parteien, Politik ist überall und Meinungen auch akzeptieren, demokratisch akzeptieren. Aber dieses innerhalb der Kommunalpolitik, was mich auch stört in der letzten Legislaturperiode in der Bundespolitik, ja auch im Kabinett, dieses immer aufeinander draufhauen. Wir sind demokratische Parteien und da sollte man doch ein bisschen ziviler miteinander umgehen.
Da möchte ich aber mal kurz einhaken. Gerade wenn man sagt, die Kommunalpolitik, da sollte man mehr miteinander, weil man muss ja Kompromisse schließen. In der Demokratie, das hat ja im Funkstand nicht unbedingt so geklappt, die letzten zwei
Jahre. Das ist das Problem und deshalb spreche ich das an.
Ja, ja. Und da will ich gerne mal wissen, als Kulturdezernent oder...
Nee, ja, Dezernent ist ja... Nein. Wenn ich Dezernent wäre, dann hätte ich diesen Job hauptberuflich, okay. Hauptamtlich. Und das,
na gut, aber
das geht ja nicht. Also ich bin zuständig für die Kultur, ja. Im Rahmen meiner Möglichkeiten und im Rahmen meiner Zeit.
Wie siehst du denn die Möglichkeiten hier in Funkstadt? Weil die Kassen sind ja immer knapper. Jeder hält die Hand auf, wer einen Verein hat oder so. Wir haben ziemlich viele Vereine. Kultur, selber im Theatergeschäft, da gibt es vielleicht auch nicht mehr so die Zuschüsse, wie es mal früher gegeben hat.
So ist das.
Das heißt ja auf Deutsch, irgendeiner muss ja den Gürtel enger schnallen. Man kann ja immer sagen, ich möchte haben, haben, haben. Und da sind sich wahrscheinlich alle politischen Parteien auch einig drüber, nur die Vereine wahrscheinlich nicht.
Ja.
Das heißt, es ist auch so ein Schleudersitz, auf dem du sitzt, oder?
Nö, das möchte ich so nicht sagen. Mir ist es ja sehr bewusst, dass die Kultur ganz am Ende kommt. Das sind ja freiwillige Leistungen. Und wo wird am ersten gestrichen und gespart? Das ist eben bei den freiwilligen Leistungen. Und da ist Kultur dabei. Da habe ich mir auch nie irgendetwas vorgemacht. Das ist mir vollkommen klar. Aber ohne jetzt in einen riesen Geldtopf zu greifen, der gar nicht da ist, trotzdem Kultur zu veranstalten in einer Stadt oder in einer Kommune.
Ja,
das ist eben wichtig. Und da muss man eben Ideen haben. Da muss man halt auch die Möglichkeit sehen, dass man Sponsoren kriegt, dass das Ehrenamt mit. Was ist Ehrenamt? Ist das Wichtigste. Was wäre eine Kommune ohne das Ehrenamt? Also ohne das Ehrenamt, ohne die Vereine, wäre auch Kultur, glaube ich, in einer Stadt oder in einer Gemeinde nicht mehr möglich.
Wobei ich mir immer, wenn ich dieses Kostenargument höre, das habe ich auch am Montag in meiner Haushaltsrede gesagt, wir verfügen als Stadt oder wir planen mit über 80 Millionen Einnahmen. Wir haben halt auch genauso viele Ausgaben. Das ist halt unser Problem, weil viele, viele Pflichtausgaben einfach da sind, die getätigt werden müssen. Wobei ich mir dann immer denke, wenn wir alle freiwilligen Leistungen, alles, was Kultur, Sportförderung ist, wenn wir das alles auf Null setzen würden, hätten wir immer noch die gleichen grundsätzlichen Probleme, was unsere Finanzierung angeht, sodass ich da auch immer weg davon gehen möchte, dass man sich immer auf so 5.000, 10.000 Euro Zuschuss manchmal irgendwo versteift, sondern einfach dann strukturelle Dinge angeht. Und was so zur Kultur, weiß nicht, wie du das siehst, ist so mein Eindruck auch, das ist jetzt keine Aufgabe, wo man sagt, die Stadt soll Kultur machen. Die Stadt hat eigentlich eher die Rolle, Leute zu fördern, Sachen zu organisieren, zusammenzubringen, wo kreative Köpfe einfach da sind und denen einen Raum zu bieten und die Möglichkeit zu bieten, eben Kultur zu machen und auch den Leuten, den Bürgerinnen und Bürgern auch die Möglichkeit geben, eben Kultur zu konsumieren, sage ich mal. Ich werde auch oft darauf angesprochen, das ist den Leuten auch wichtig. Das ist jetzt keine Randnotiz, sondern ein kulturelles Angebot ist wichtig. Ich kenne auch viele Leute, die sagen, sie wohnen lieber in einer Großstadt, in Darmstadt, Mainz, Frankfurt, weil sie dort ins Theater gehen können, weil sie dort Veranstaltungen besuchen können, die sie jetzt auf dem Land oder in kleineren Städten nicht haben. Das ist ein Kriterium.
Das ist richtig. Kultur ist natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, natürlich braucht Kultur auch Geld. Sonst kann man nichts bewegen. Und es muss auch ein Amt geben innerhalb der Stadtverwaltung, die dafür zuständig ist. Kultur ist wichtig. Auch wir reden immer von, wir wollen Gewerbe ansiedeln, wir wollen Industrie hier haben. Und mittlerweile gibt es Firmenchefs beziehungsweise Vorstände oder Geschäftsführer, die entscheiden dann nicht nur alleine, dass die Infrastruktur stimmt, wenn die stimmt, gehen wir dahin, sondern die haben auch auf dem Zettel ihrer Agenda, lassen wir uns da nieder, kaufen wir da Industriegebiet oder lassen wir es. Was hat diese Stadt, was hat diese Gemeinde, was hat diese Umgebung für mich und für meine Mitarbeiter auch kulturell zu bieten? Da gehört das Schwimmbad ist ja ein großer Brocken, den wir da jetzt vor uns haben. Da gehört zum Beispiel ein Schwimmbad dazu. Dann gehört eventuell auch ein Kino dazu. Es gehört dazu, was wird hat dieses diese Stadt, hat diese dieser Ort, hat der ein Theater, hat der eine Stadthalle oder eine Kulturhalle, wo eben Kultur stattfinden kann, wo die Voraussetzungen da sind, eine Halle mit einer Bühne, mit einer Technik, mit Beleuchtung, mit allem. Gibt es das? Das sind die Voraussetzungen, die eben eine Stadt schaffen muss. Die kann nicht ein Verein schaffen. Voraussetzungen, um kulturelle Veranstaltungen zu machen, die muss die Stadt schaffen.
Ja, aber wir reden ja die ganze Zeit über Kultur. Es ist ja nicht so, dass wir nichts im Funkstadt haben. Wir haben ja einiges an Kulturangeboten, wie jetzt zum Beispiel das Kino. Es gibt die Bibliothek, die sehe ich eigentlich auch schon als Kultur ist, mit an.
Bibliothek auf jeden Fall, genau. Ja. Aber da liegt es auch im Argen.
Ja, ja.
Aber aus allen Nähten.
Deswegen also, ist es ja auch wichtig, dass wir diese Kulturkommission haben, wo wir uns ja austauschen können und wo wir genau solche Problematiken ansprechen können und schauen können, ob wir dafür Lösungen finden. Ich denke, das ist ja so mitunter das Wichtigste. Aber was ist denn so, oder was kannst du denn an Kultur empfehlen in der Stadt Funkstadt? Also gibt es so besondere Dinge, die du hervorheben möchtest? Weil wir haben ja ein größeres Kulturangebot und könntest du da sagen, so, das ist besonders erlebenswert im Moment?
Wir haben sehr durch die Bücherei auch, du hast es gerade angesprochen, haben wir natürlich viele Lesungen auch, die auch ganz wichtig sind, die natürlich nicht sehr viel Geld kosten. Die müssen sich selbst tragen. Dann haben wir durch einen örtlichen Veranstalter, Eschenbrücken-Events, da haben wir einige kulturelle Veranstaltungen, Künstler, die hierher gebracht werden, die hier auftreten können. Ich habe mein erstes Bühnenprogramm als Gernot Hasknecht, also das habe ich 2013 oder 14 rausgebracht. Das hieß Gernot Hasknecht in 12 Schritten zum Choleriker. Und als ich das rausgebracht habe, habe ich gesagt, wenn ich das rausbringe und dann mache ich eine Testveranstaltung, eine Probeveranstaltung auf jeden Fall hier in Funkstadt und habe das in der Spattenkulturhalle. Damals hat der Günter Krämer da noch im Kulturamt gearbeitet und er hat das möglich gemacht, dass ich da meine Vorstellung, das war proppenvoll. Also solche Initiativen müssen wir natürlich zurückgreifen als Stadt, weil eben das Geld nicht da ist. Wir haben zum Beispiel jetzt das Kikeriki-Theater als Kindertheaterstück hier nach Funkstadt bringen können, natürlich auch durch meine Beziehungen dahin. Und das kostet natürlich Geld. Das kostet 1.000. Ich kann die Zahl jetzt nicht genau sagen. Die leben ja auch davon. Ist ja auch kein Theater, was also subventioniert wird. Also die müssen schon Einnahmen generieren. Und da haben wir jetzt beantragt Zuschüsse für den südhessischen Kultursommer. Da haben wir 650 Euro dazu bekommen, sodass sich das dann im Endeffekt auch durch den Eintritt, der Rest zumindest, durch den Eintritt dann trägt. Also solche Möglichkeiten muss man suchen und versuchen, da sowas zu machen. Das Fungo-Festival, ganz, ganz großer Punkt. Fungo-Festival seit Jahren fester Bestandteil hier in Pfungstadt. Und jetzt haben wir natürlich das große Problem, dass wir die ganzen Jahre auf dem Gelände des Schwimmbades waren. Und das geht nun ab nächstes Jahr nicht mehr, da eben die Bauphase da ist. Und es soll auch danach nicht mehr laut der Leute, die also zuständig sind für diesen Bau und die das nicht gerne sehen, wenn das Fungo-Festival wieder dort auf dem Schwimmbadgelände ist. Und sucht die Stadt Pfungstadt, das weißt du auch, wir suchen natürlich jetzt nach einem geeigneten Gelände.
Genau.
Und wenn wir dieses geeignete Gelände dann gefunden, wir haben schon einige ausgeguckt, genau da am Schwimmbad wären Grundstücke der Stadt, die möglich sind. Was ein großes Problem ist, ist die Beschattung. Weil es findet ja im Sommer statt und so ein Festival kannst du, sind Kindervorstellungen, sind alle möglichen Würden. Ohne Beschattung kannst du so ein Festival gar nicht machen.
Genau,
nur will der Veranstalter dazu, um dieses Gelände eventuell beschatten zu können, will er 15.000 Euro haben. Und da haben wir schon Probleme. Dann gibt es in der Stadtverordnetenversammlung Leute, die sagen, nö, das machen wir nicht. Er kriegt das Geld nicht. Und dann müssen wir natürlich damit rechnen, dass der Hegenbart dann irgendwann sagt, okay, dann wollt das nicht mehr, dann bin ich dann mal weg. Tschüss, Fungo-Festival.
Ja, das, also hoffen wir mal nicht, dass es dazu kommt, ja, weil das Fungo-Festival ist ja auf jeden Fall schon irgendwie mittlerweile schon ein fester Bestandteil für Fungstadt.
Ja, aber ich glaube, viele sehen das nicht so in der Stadt.
Also es wäre auf jeden Fall sehr traurig, wenn wir das Fungo-Festival verlieren würden. Ich denke, da finden wir bestimmt eine sehr, sehr gute Lösung, auch in der Stadtverordnetenversammlung. Aber vielleicht
ja, warum sind die dagegen? Warum ist die Stadtverordnetenversammlung dagegen? Kultur, wir haben so wenig Investitionen in die Kultur. Kultur kostet uns fast nichts in Pfungstadt. Und da streitet man sich um 15.000 Euro für das Pfungo-Festival, was wirklich Tradition hat. Und du hast es ja gesagt, es wäre sehr, sehr schade, wenn es durch so eine Entscheidung nicht mehr hier ist.
Ja, also ich bedauere auch überhaupt, dass das nicht mehr möglich sein soll, das auf dem Schwimmbadgelände zu machen. Das war nämlich auch so eigentlich auch mal so eine Vision, wenn man sagt, okay, wenn wir wieder ein Schwimmbad haben, dass wir auf das Gelände dann, dass wir dort bleiben können und auch Kultur auf so ein Riesengelände, das sind über 4 Hektar, bringen können. Also da muss man auf jeden Fall schauen, wie man das Ganze dann in Pfungstadt hält. Ich vermute mal, es gibt dann halt wieder die Argumente, die sagen, ja, das ist ein gewerblicher Unternehmer, der macht da sein Festival, der jetzt will er öffentliches Geld. Ich war bei der Diskussion, die, glaube ich, im Finanzausschuss geführt war, nicht dabei. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es diese Stimmen dann wieder geben wird.
Aber das kostet ja keinen Eintritt. Und das ist für die Kinder sowieso alles frei. Er generiert seine Kosten dadurch, dass er Getränkebecher verkauft. Das ist nichts. Also im Grunde genommen ist das nicht so, dass wir den Geld in den Rachen schmeißen und sagen, der wird reich durch das Fungo-Festival. Das will er ja auch gar nicht. Hegenbart will Kultur. Natürlich kann er keine Veranstaltungen oder Festivals organisieren, wenn er hinterher 50.000 Euro Miesen auf dem Konto hat. Dann macht er das nicht mehr. Logisch. Logisch will er auch da jeder, wenn er ein Geschäft betreibt, der möchte am Ende des Monats etwas übrig haben.
Das ist der Sinn einer Unternehmung.
Ja. Noch ein anderes Thema. Mein Eindruck ist immer, es fehlt in Pfungstadt manchmal so ein bisschen an der einen Kulturstätte, sage ich mal. Also wir haben die Sport- und Kulturhalle, wo viele Menschen reinpassen, wo öfters Veranstaltungen sind. Wir haben das Kino, was es Gott sei Dank gibt, was als Genossenschaft betrieben wird, wo Filme gezeigt werden. Aber so der eine Punkt oder der eine Ort, wo jetzt auch so Kleinkunst oder so Auftritte stattfinden, der fehlt. Das ist auch für mich so ein Punkt, was das Thema Stadtentwicklungskonzept angeht. Da habe ich mal vor 5-6 Jahren einer E-Werk-Sanierung zugestimmt mit genau dieser Erwartung, dass das da reinkommt. Das ist jetzt auch sehr langwierig, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Das ist jetzt auch nicht die Schuld dann jetzt der Stadt oder der Politik, sondern da spielen ganz viele mit, dass das so lang dauert. Aber siehst du dort das Potenzial, auch langfristig dort eben so diese Kulturstätte zumindest für Kleinkunstveranstaltungen zu haben?
Ja, auf jeden Fall. Das E-Werk ist ideal dafür und wir haben ja jetzt auch den Umbau zugestimmt. Es wird ja jetzt dieses Jahr endlich soweit sein, dass da was passiert. Auf jeden Fall ist das E-Werk eine Stätte der Kultur, kann es werden, der Kultur, nicht nur der Kultur, da können auch Veranstaltungen stattfinden, die also eine Diskussionsrunde oder eine Kongresse oder irgendwelche sonstigen Veranstaltungen. Also das E-Werk ist schon eine gute Sache. Wir haben, du hast es selbst gesagt, es ist in Funkstadt leider, sie kommen ja sehr viel in der Bundesrepublik, in sehr vielen Städten und auch vergleichbare Größe mit Funkstadt. Die haben aber wirklich, zumindest da, wo ich war, die haben alle Stadthallen und Kongresszentren und große Möglichkeiten, kulturelle Veranstaltungen zu machen. Wir haben die Sport- und Kulturhalle, die ja leider nicht Funkstadt ist. Das ist ja eine Halle des Kreises, da hat man auch Rücksicht zu nehmen. Und das hat ja auch ewig gedauert, bis da einigermaßen eine Technik und eine Akustik drin war, dass man das auch wirklich wieder nutzen konnte. Und wir sind natürlich da immer auch auf die Schule und auf den Kreis angewiesen, wenn wir da Veranstaltungen machen sollen. Das ist völlig nicht im Eigentum der Stadt. Wir haben das Mühlbergheim, was ja eine kleine Bühne hat und für Kinderveranstaltungen und auch für kleine Events ganz sicherlich auch eine Möglichkeit ist, dort Kultur zu machen. Aber ich halte das E-Werk auch für eine ganz wichtige Stätte für die Zukunft in Funkstadt auch weiter dahin, Kultur zu machen. Und das E-Werk hat ja noch einen riesengroßen Vorteil, dass dadurch, dass du die Tore nach vorne weit aufmachen kannst, du kannst ja da, also wir sehen es ja an der CAP, wenn das E-Werk genutzt wird, was da alles möglich ist. Und deshalb finde ich das sehr gut, dass es jetzt endlich auf die Beine gestellt wird, dass man da kulturelle Veranstaltungen macht.
Genau, da hoffen wir auch, dass da dann auch zeitnah Fortschritte gibt. Was ist denn so deine Vision, was die Kultur angeht, so in den nächsten 5 bis 10 Jahren, jetzt unabhängig nur von Geldern, sondern wo, denkst du, kann sich Funkstadt kulturell entwickeln?
Das ist eine gute Frage. Ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr, also ganz sicher nicht mehr kandidieren. Das heißt also, ich bin dann weg aus den Gremien. Ich denke und hoffe, dass ich in der Kulturkommission noch mitsprechen darf. Ansonsten bin ich da weg. Aber die Vision war eigentlich immer schon, dass Funkstadt im Grunde genommen dieser Größenordnung eine anständige Halle bräuchte, eine Stadthalle. Muss man es nicht so hochtrabend nennen, eine Veranstaltungshalle. Also so etwas wäre wirklich dringend notwendig, dass also da im Grunde genommen ist das E-Werk schon wieder ein bisschen zu klein, weil wenn du da eine Bühne einbaust, ein bisschen Technik doch, also da kannst du also höchstens 160 Leute gehen da rein, wenn du das bestuhlst für Kleinkunst, wie du schon gesagt hast, John, geht es, da ist es überhaupt kein Problem, ideal sogar, aber wenn du jetzt größere Veranstaltungen hast, der Musikverein veranstaltet nächstes Jahr im E-Werk sein 100-jähriges Jubiläum. Es gibt ja auch Vereine, die große Jubiläen feiern. Dann gibt es ja in Funkstadt Gott sei Dank auch noch Laienspielgruppen von Vereinen getragen. Die Sandbachminen, denke ich, die Concordia, denke ich, die haben ihren eigenen Saal, die haben einen großen Vorteil. Die Sandbachminen, die haben ihre Veranstaltungen in der Sport- und Kulturhalle, die Laienspieler TSV Eschelbrücken. Da ist natürlich Eschelbrücken, also wenn wir die Stadtteile noch mit einbeziehen wollen, haben wir natürlich da auch eine Möglichkeit in Eschelbrücken durch die alte TSV-Halle. Da gehen aber auch nur 200 Leute rein, wenn es bestuhlt ist. Also es fehlt uns eigentlich so eine Größe, so um die 400, so 300, 400 Minimum Leute, um anständige Veranstaltungen zu machen, die auch einen Veranstalter dazu bringt, hier etwas zu machen, weil es sich dann auch rechnet, wenn er zum Beispiel ein Künstler, der durchs Fernsehen ein bisschen bekannt ist, da ein Künstler, der also auch Leute ziehen soll, der kommt dann in eine Halle von 100, 120 Leuten, den kriegst du nicht. Denn da musst du also schon anfangen, muss sagen, also 400 Minimum. Und dann funktioniert das. Das ist aber schon lange meine Vision, dass Funkstadt einfach so eine Örtlichkeit fehlt. Und wenn ich aber in den Haushalt gucke, auch für die nächsten Jahre, wenn diese Millionen, die wir jetzt ins Schwimmbad, ich habe nichts, eben bin dafür, dass ein Schwimmbad gebaut wird, weil ich habe sehr jung angefangen mit dem Schwimmen, bin im DLRG, ich habe den Rettungsschwimmer. Also ich bin immer dafür, dass auch den Kindern die Möglichkeit gegeben werden sollte, Schulunterricht, auch Schwimmunterricht zu haben. Und es wird ja auch immer weniger dadurch, dass immer mehr Bäder auch zumacht. Ich finde, das ist also absolut richtig, dass Funkstadt wieder ein Schwimmbad hat. Bin ich durchaus dafür. Aber dann bleibt halt doch für die Kultur nicht mehr viel übrig. Also Visionen kann man haben, das ist, wer hat das, irgendein Politiker hat mal gesagt, ich glaube, Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, er sollte in die Klapsmühle gehen.
Vielleicht können wir ja zum Schluss noch mal ein bisschen auf deine Kunstfigur eingehen. Gernot Hassknecht, korrekt?
Ja, das ist korrekt.
Wie ist es denn dazu gekommen? Also hattest du einfach irgendwann mal Lust, dir diese Kunstfigur auszudenken und dann loszulegen? Oder kam das durch ein Angebot von jemandem zustande? Oder?
Ich bin seit 2009 im Team der Heute Show. Seit 2009 gibt es die Heute Show, also von Anfang an. Ich bin ja auch vorher schon im Fernsehen aufgetreten. Das heißt, ich habe eigentlich sehr viel gedreht. Ich habe bei den Trombus in 5 Folgen mitgemacht. Ich war in den ersten 4 Jahren im Hauptcast von Soko Köln dabei. Ich habe viele Rollen auch im Fernsehen schon gespielt, hatte eine Film-Fernsehagentur, die war Ingrid Langner, meine Agentin war damals in Frankfurt. Und wir haben uns überlegt, wie könnte man das machen? Es war damals die Zeit, da haben die Regisseure dann auch mal so YouTube-Videos geguckt und dann waren die Schauspieler also dann doch bisschen darauf angewiesen, auch in diese Richtung sich bekannt zu machen. Und die hat gesagt, wir müssen da was machen. Und viele Regisseure und auch Produzenten, auch Redakteure heutzutage, besetzen ja meistens die Redakteure. Man sieht es manchmal auch an den Filmen, dass die Redakteure besetzen, nicht mehr die Regisseure. Das nur nebenbei. Da haben wir eine kleine Miniserie gedreht, die hieß Heist. Und da habe ich einen cholerischen Familienvater gespielt. Da hat meine ganze Familie mitgespielt, meine Frau hat da mitgespielt, meine beiden Kinder haben da mitgespielt. Das haben wir bei mir zu Hause im Wohnzimmer gedreht. Meine Agentin hat die Kamera gemacht, die hat das Drehbuch geschrieben. Diese Videos sind übrigens immer noch auf YouTube abzurufen. Also einfach mal reingehen. Und da hatten wir auch ein Video, da sitzen wir da am Tisch zum Mittagessen und meine Frau kommt, stellt einen Topf Kartoffelbrei auf den Tisch und die Kinder freuen sich, das Kartoffelbrei, und ich gucke da hin, Brei, gibt es hier nichts Anständiges zu essen, immer nur Brei, und ich greife in diesen Brei rein, klatsch, hat meine Tochter was, mein Sohn was, und also nur ganz kurz angerissen, die Szene. Und die Szene hat hat einen Redakteur, den ZDF-Redakteur gesehen, der die Heute-Show konzipiert hat und hat meine Agentur angerufen, ob ich zum Casting kommen kann. Und da kam es zum Casting und so kam es zu der Rolle Hassknecht. Die Figur Hassknecht stammt leider gar nicht von mir. Das ist eine Erfindung von Oliver Welke. Oliver Welke hat diese Figur erfunden und ich habe sie sehr erfolgreich an die Zuschauer gebracht.
Ja. Zu Gernot Hassknecht kommen wir gleich nochmal, weil ich weiß, du musst auch weg. Du musst zwar nicht zum Flieger wie bei Gottschalk auf der Couch.
Nein,
du
hast noch einen Termin. Ich muss nach Griesheim zur Probe.
Ja, fast,
ich probe fast. Nämlich jetzt. Da können wir genau. Dann ja auch nochmal drüber reden.
Das wäre nämlich meine nächste Frage. Ja. Was steht denn gerade bei dir so an? Ich habe gesehen, du bringst jetzt den Datterisch demnächst wieder auf die Bühne.
Ich nicht allein, ich darf den spielen. Mm-hmm. Die Spielgemeinschaft in Darmstadt, die wird 100 Jahre alt dieses Jahr, das ist also Jubiläum, und das ist der Jubiläumsdatterich, den die Spielgemeinschaft am Staatstheater spielt. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht den Datterich spielen will. Und das ist natürlich eine Figur, letztes Jahr bin ich zum bekennenden Heiner gewählt worden und ich bin eigentlich auch ein halber Darmstädter, weil meine mütterlicherseits alles aus Bessungen stammt. Meine Großmutter kommt aus Bessungen. Ich habe also die Hälfte meiner Kindheit auch in Bessungen verbracht. Also habe ich gesagt, natürlich mache ich das, weil das für jeden Schauspieler, der hier ansässig ist, ist natürlich die Rolle des Datterich, ist natürlich eine Wahnsinnsfigur, toll. Eine riesen Nummer mit sehr, sehr, sehr viel Text. Und da proben wir jetzt. Am 14. Juni ist die Premiere. Der Datterich kommt zunächst auf die Terrasse des Großen Hauses, also Freilicht, bis zu den Theaterferien. Und ab Ende August, wenn die neue Spielzeit wieder losgeht, dann geht's ins Große Haus mit dem Datterich im Stadttheater. Und ich freue mich riesig, dass ich diese Figur spielen darf und auch mit den Leuten der Spielgemeinschaft. Und wir haben tolle Kostüme am Staatstheater und das Bühnenbild ist also wirklich super. Also es ist eine wirklich tolle Produktion, kann ich schon sagen, weil ich einige Proben schon bei der Vorbereitung auch sehr involviert war. Wir haben einen tollen Regisseur aus Berlin und wir freuen uns. Und jetzt habe ich natürlich bis zum 14. jeden Tag Probe.
Eine Frage dazu noch, weil wir haben natürlich auch Hörer, die vielleicht nicht mehr ganz so betagt sind, sind etwas jünger, viele kennen mit Datterich, können nichts anfangen. Gib doch mal eine Kurzbeschreibung, was der Datterich ist.
Jeder Darmstädter kann mit dem Datterich was anfangen. Es war früher, ich war ja auch die Punktstädter. Auch die Punktstädter können mit dem Datterich was anfangen.
Nee? Eieiei. Das ist eine Bildungslücke.
Es war ja, also früher gab's ja, wenn du in Darmstadt an einem Gymnasium Abitur gemacht hast, und dann hast du als Abschied auch den Datterich mitbekommen von Niebergall. Niebergall, Datterich wurde 79 wurde rausgebracht von Ernst Elias Niebergall. Niebergall war ein Darmstädter. Und der Datterich ist eigentlich eine Figur, das ist ein Schnorrer, ein Pensionär, der früher mal im Staatsdienst war, also bei Stadtverwaltung, bei der Finanzverwaltung damals gearbeitet. Und es war halt auch ein Säufer. Er hat also gern einen geschluckt. Und er hat... War dann also nicht mehr im Dienst. Sagt ja, wenn er gefragt wird, mein Name ist Datterich. Früher begleitete ich eine Position im, derzeit bin ich ohne Amt. Früher begleitete ich eine Position im Finanzwesen. Ich habe sie niedergeleckt, weil ich hatte eine Ruhe zum Feind, was ja heute immer noch so passieren kann. Ich wollte befördert sein, nix da. Dann habe ich gesagt, da habt ihr auch das. Und habe mich ins bescheidene Privatleben zurückgezogen. Und also ist jetzt der Privatier dadurch. Und als Privatier dadurch, er hat halt nicht viel auf dem Konto und er ist ein Schnorrer und er schnatzt sich immer durch in der Kneipe. Er ist ein Kartspieler, er versucht also dann seine Weiche da mit Kartspielen an. Es ist eigentlich ein Stück Volkstheater, im Grunde genommen, mit sehr viel Darmstädter Lokalkolorit, mit sehr viel Witz auch. Eins ist klar, wenn man aus Norddeutschland kommt oder aus Köln, also ist es ein bisschen schwierig, diesem Dialekt zu folgen. Ja, weil es ist, da geht es dann dialektmäßig richtig zu.
Ich habe zwei Lieblingszitate vom Dadrisch. Ich hoffe, ich gebe sie richtig wieder. Einmal ist es, ich habe so ein versteckte Dorscht.
Also ich habe heute den ganzen Tag schon so ein versteckte Dorscht.
Ja. Und bezahle, wenn man Geld hat. Das ist keine Kunst. Bezahle, wenn man keins hat. Das ist die Kunst.
Genau, richtig. Bezahle, wenn man Geld hat. Ja, da sind wir wieder bei der Stadtpolitik. Das ganze Zitat geht so, bezahle, wenn man Geld hat, das ist keine Kunst. Aber bezahle, wenn man keins hat, lieber Mann, das ist eine Kunst. Und die muss ich erst noch lernen. So geht's. Und da sind wir wieder bei der Stadtpolitik.
Genau, so schließt sich der Kreis. Zum Abschluss noch eine Frage. Wir gehen nochmal zurück auf Gernot Hasknecht. Wenn Gernot Hasknecht einen Kommentar zur Pfungstädter Stadtpolitik sprechen müsste, was würde er sagen? Wie hoch wäre der Puls?
Der wäre eigentlich sehr, sehr hoch, weil er würde sicherlich anprangern, wie es innerhalb der Stadtversammlung abgeht, was für mich auch nicht nachvollziehbar ist, warum das so geworden ist. Das muss nicht sein, dass man sich nur angibt. Und wenn es dann noch um persönliche Dinge geht, wenn es dann unter die Gürtellinie geht, und das gehört sich einfach nicht. Ich finde, also der Ton innerhalb der Stadtversammlung ist im Moment ziemlich daneben. Und das würde Gernot Hasknecht sicher anprangern.
Ich warte ja manchmal drauf, wenn so Diskussionen sind, dass du nach vorne gehst als Gernot Hasknecht ans Rednerpult.
Ich darf ja als Stadtrat nicht.
Aber wenn der Bürgermeister das Wort erteilt. Wenn
mir das Wort nicht erteilt, ich darf es ja nicht.
Es wäre auf jeden Fall noch ein Erlebnis. Ajo, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Für
sehr
diese
gerne.
Folge,
sehr
dass
gerne.
Wir hier so noch ein schönes Gespräch geführt haben.
Ich hätte noch eine Stunde weiter erzählen können.
Kommst du gerade noch mal.
Das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt uns für mehr Updates und bleibt dran. Funkstadt hat noch viel zu erzählen. Bis bald.